SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. In Alaska geht es heute Abend ab 21.30 Uhr deutscher Zeit um die Zukunft der Ukraine, auch wenn aus Kiew niemand dabei sein wird. Am Tisch sitzen nämlich nur als Gast der russische Präsident Putin und als Gastgeber US-Präsident Trump. Der hat vorab schon mal klargestellt, viel Konkretes wird wohl dabei nicht herauskommen. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Vor Reportern im Oval Office sagte der Präsident, ihm gehe es zunächst darum, so wörtlich den Tisch zu richten für ein weiteres Treffen in einem Dreierformat mit Zelensky, Putin und ihm. Solch ein Gipfel solle dann am besten bereits in Kürze passieren. Als Ort könne er sich wiederum Alaska vorstellen. Und das sei dann das viel wichtigere Treffen. Trump ergänzte, Zitat, vielleicht holen wir auch einige europäische Führungspersonen dazu, vielleicht auch nicht, Zitat Ende. Trump wiederholte seine Einschätzung, dass Putin einen Deal wolle. Genauso wolle auch Zelensky eine Vereinbarung. Zuvor hatte der Präsident deutlich gemacht, er sei sich nicht sicher, wie der Gipfel nun ausgehen wird. Er wisse nicht, ob es einen sofortigen Waffenstillstand geben werde. Die Wahrscheinlichkeit eines Misserfolgs gab er mit 25% an.
Trotz aller Bekundungen von Trump bleibt in der Ukraine die Restsorge, dass er doch irgendwas mit Putin dealen könnte, und zwar zu Lasten des angegriffenen Landes. Der ukrainische Präsident Zelensky hat vor dem Treffen alles gegeben, damit seine Position in Alaska nicht vergessen wird. Aus Kiew, Nils Buhler.
Hinter dem ukrainischen Präsidenten Zelensky liegt ein regelrechter Diplomatie-Marathon. Von Montag bis Donnerstag 11 bilaterale Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, darunter Indien, Kanada, die Vereinigten Arabischen Emirate und Großbritannien. Und schließlich die Videoschalte mit den europäischen Partnern und US-Präsident Trump. Doch zu einem Treffen, wahrscheinlich dem zentralen Treffen diese Woche, wurde Zelensky nicht eingeladen. In Alaska wollen sich US-Präsident Trump und Russlands Machthaber Putin erst einmal ohne ihn austauschen. So suchte der Präsident in vielen Gesprächen Rückendeckung bei seinen Partnern und versuchte im Vorfeld seine Punkte klarzumachen und sie Trump für das Treffen mit Putin mitzuteilen. Bevor es ernstzunehmende Verhandlungen mit Russland geben kann, brauche es einen Waffenstillstand, so die Position von Zelensky. Weiterhin fordert er Sicherheitsgarantien. Wie genau die aussehen sollen, sagte der Präsident nicht.
Bundeskanzler Merz ist offiziell im Urlaub, aber das heißt nichts in so einer Lage. Natürlich wird er heute Abend höchst gespannt mitverfolgen, was sich da tut in Alaska. Nachdem er mit einem eigenen Europagipfel diese Woche die Vorbereitungen getroffen hat und auch dafür schon den Urlaub unterbrochen hat. Efi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
So richtig optimistisch wirkte der Kanzler nicht, als er nach seinem großen Meeting vorgestern die Ergebnisse präsentiert hat. Um es kurz zu machen, er und die anderen Europäer haben Trump für heute in Sachen Ukraine gebrieft, wie es neudeutsch heißt. Also Trump mehrfach vorgetragen, was er auf jeden Fall und was er auf keinen Fall mit dem russischen Präsidenten Putin in Alaska verabreden soll. Wir alle, auch der Kanzler, wissen, wie unzuverlässig der amerikanische Präsident ist, wie wenig er die Details kennt und wie naiv und eitel er ist. Vor allem will er unbedingt den Friedensnobelpreis bekommen. Der andere, der heute am Verhandlungstisch sitzt, der russische Präsident Putin, ist genauso unzuverlässig und selbstherrlich. Ein Journalistenkollege hat dazu in einem Kommentar geschrieben, Weltpolitik ähnelt in diesen Tagen erstaunlich stark der Erziehung kleiner Kinder. Es hilft zum Beispiel, Dinge mehrfach zu sagen. Man sollte, um in diesem Bild zu bleiben, also am besten Donald Trump heute eine Kindergärtnerin an die Seite stellen, die ihm immer wieder sagt, du hör mal, Donald, der Wladimir darf die Ukraine nicht immer schlagen und er darf ihr auch nichts wegnehmen. Und wenn er dir sagt, dass du sein bester Freund bist und du den großen Kindergartenfriedenspreis bekommst, wenn du alles so machst, wie er das sagt, dann darfst du ihm das auf keinen Fall glauben, denn der Wladimir, der lügt leider sehr oft. Ich glaube, Kindergartenkinder würden das kapieren. Bei Donald Trump bin ich mir da nicht so sicher. Leider.
Gedanken von Efi Seibert aus dem SWR Hauptstadtstudio. Mehr Themen des Tages, was heute wichtig wird, hören Sie in gut 2 Minuten. Gewerkschaften, Fahrgastverbände und Politiker haben überwiegend positiv darauf reagiert, dass Bahnchef Lutz den Staatskonzern vorzeitig verlassen muss. Viele weisen allerdings auch darauf hin, dass der Schritt allein die Probleme nicht löst. Chris Berdrow fasst die Reaktionen zusammen.
Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer erklärte, die Entscheidung sei richtig und unumgänglich gewesen. Der Bundesvorsitzende Reiß nennt sie eine notwendige Konsequenz des jahrelangen Missmanagements. Der Fahrgastverband Pro Bahn sieht die Trennung von Lutz als ersten Schritt. Man dürfe nicht glauben, mit einer einzigen Personalie werde alles besser. Die Bahn brauche vor allem mehr Geld und Planungssicherheit. Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, sie simuliere Handeln statt wirklich zu handeln. Nötig sei eine stärkere Steuerung und Kontrolle der Bahn durch den Bund. Verkehrsminister Schnieder will nach eigenen Angaben am 22. September eine Agenda für zufriedene Bahnkunden vorstellen und wenn möglich auch die neue Chefin oder den neuen Chef.
Und diesen Strategiewechsel, den hat Schnieder dann auch nochmal in den ARD-Tagesthemen angekündigt. Der CDU-Politiker sagte, die Bahn sei in einem desolaten Zustand und vor allem nicht zuverlässig.
Ich möchte eine Bahn, die pünktlich ist, die sauber ist, die sicher ist, die wirtschaftlich fährt. Wir werden viel Geld investieren in den nächsten Jahren, um das Netz zu verbessern. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Und ich glaube, dass es nicht nur inhaltlich und strategisch, sondern auch strukturell und letztlich auch beim Personal einer Neuaufstellung bedarf. Und diesen Schritt sind wir jetzt gegangen.
Und es gibt noch größere Herausforderungen als bei der Deutschen Bahn, nämlich ein Abkommen zur Vermeidung von Plastikmüll zustande zu kriegen. Die Verhandlungen laufen schon über 3 Jahre und jetzt sind sie am Abend in Genf nochmal verlängert worden. Heute soll es dann einen Entwurf geben. Allerdings stehen sich bei diesen Verhandlungen 2 Lager unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite die Länder, die Erdöl produzieren, aus denen Plastik gemacht wird, und auf der anderen Seite Vertreter aus der EU oder Lateinamerika zusammen mit Umweltschützern. Derzeit werden jährlich über 400 Millionen Tonnen Plastik produziert weltweit und weniger als ein Zehntel davon wird recycelt. Bis 2060 könnte sich die Plastikproduktion Schätzungen zufolge nochmal verdreifachen. Die deutschen Hockeymänner stehen im Finale der Europameisterschaft in Mönchengladbach. Sie gewannen am Abend gegen Spanien mit 4:1. Der Spielbericht von Christina Schröder.
Nach nur 34 Sekunden und dem ersten deutschen Angriff verwandelte Gonzalo Pellat einen Foul 7 Meter. Nur 4 Minuten später vollendete Kapitän Mats Grambusch einen Eckennachschuss. Das Ergebnis eindeutiger als der Spielverlauf. Denn Spanien dominierte die Partie, drängte Deutschland tief in die eigene Hälfte. Der Anschlusstreffer zur Pause mehr als verdient. In der zweiten Hälfte verfiel das DRB Team in einen Verwaltungsmodus. Anstatt dass Spanien die deutsche Passivität ausnutzte, war es Thies Prinz, der rund eine Viertelstunde vor Ende per Stechertor die Führung ausbaute. Danach war der Drops gelutscht. Die DHB-Männer ließen nichts mehr zu und Gonzalo Pellat erhöhte noch zum Endstand. Im Finale trifft Deutschland nun auf Titelverteidiger Niederlande. Damit kommt es zur Neuauflage des Olympiafinals im vergangenen Jahr.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Schwül ist es und heiß mit Sonne und Wolken und an manchen Stellen gibt's dann auch mal kräftige Gewitter. Temperaturen heute bis zu 36 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Diese Woche ist die Bundesregierung 100 Tage im Amt und wir ziehen in unserer SWR aktuell Serie eine Zwischenbilanz. Die Ankündigung von CDU, CSU und SPD im Vorfeld war klar. Man wollte vieles anders machen als zuletzt die Ampelkoalition. Mehr ruhiges Regieren und weniger öffentliche Diskussionen und schon mal gar kein Streit. Das ist noch nicht so ganz gelungen, soll aber besser werden. So zumindest die Ankündigung mehrerer Spitzenpolitiker aus der Koalition. Die Debatte um die teilweisen Rüstungsexportstopps nach Israel geht auch in der Koalition weiter. Aus Berlin berichtet Philipp Eckstein.
Wir wollten es alle miteinander besser machen als die Ampel,
sagte sie am Wochenende der ARD.
Und das sieht im Moment nicht danach aus, das muss man jetzt so kritisch sagen.
Kritisch äußert sich auch der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese.
Wir haben einiges auf den Weg gebracht, aber gerade die Dissonanzen, die auch angesprochen worden sind, da ist noch Luft nach oben, da müssen wir besser werden.
Im Interview mit dem ARD-Morgenmagazin sagte Wiese, jetzt müsse wieder Vertrauen in der Koalition aufgebaut werden.
Da werden wir dran arbeiten. Wir werden Ende August zusammenkommen bei einer Klausurtagung der geschäftsführenden Fraktionsvorstände. Und dann bin ich guter Dinge, dass die Zusammenarbeit auch wieder anders wird, dass wir die Entscheidungen, die die Bürgerinnen und Bürger erwarten für die Zukunft des Landes, die auch im Herbst auf den Weg bringen.
Zugleich ist dem SPD-Politiker aber wichtig zu betonen, die Koalition habe bereits viel erreicht. Als Beispiel nennt er unter anderem das sogenannte Sondervermögen für den Ausbau der Infrastruktur, also das 500 Milliarden Euro Schuldenpaket. Die Koalition sei besser als ihr Ruf, sagt auch CDU-CSU-Fraktionschef Jens Spahn.
Wir haben richtig viel für 100 Tage erst geschafft miteinander. Aber ja, wir haben auch gesehen, wo noch Luft nach oben ist.
Luft nach oben sieht Spahn.
Vor allem auch in der Kommunikation und in dem auch Gefühl füreinander in dieser Koalition, was wir uns zumuten können und was eben nicht.
Dabei muss sich der CDU-CSU-Fraktionschef aktuell nicht nur um ein besseres Verhältnis zur SPD bemühen. Spahn muss zusätzlich auch dafür sorgen, dass seine eigene Fraktion wieder geschlossener auftritt. Zuletzt war ihm das in der Debatte um den teilweisen Rüstungsexportstopp nach Israel nicht gelungen. Mehrere Unionspolitiker äußerten öffentlich Kritik an der Entscheidung des Kanzlers. Spahn selbst schwieg tagelang und sprach am Montag dann von einer
vertretbaren Entscheidung.
Im ARD-Morgenmagazin darauf angesprochen, sagt er jetzt, es sei kein Geheimnis,
dass es da unterschiedliche Einschätzungen gibt und gab in der Union und in der Unionsfraktion. Und meine Aufgabe ist es, das zusammenzuführen, zusammenzubinden.
Das sei mit vielen Gesprächen über das Wochenende gelungen. Und der CDU-CSU-Fraktionschef stellt klar,
wir unterstützen den Kanzler, wir unterstützen der Bundesregierung in jeder Lage, in jeder Situation.
Noch eindeutiger äußert sich der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese.
Ich und auch die SPD-Bundestagsfraktion halten die Entscheidung des Bundeskanzlers für richtig. Nochmal, Staatsräson ist wichtig, wir stehen an der Seite Israels, aber Staatsräson heißt nicht uneingeschränkte Solidarität mit einer höchst fragwürdigen Regierung Netanjahu und von daher die Entscheidungen der Bundesregierung diesbezüglich sind richtig.
Bei dem Punkt kann sich der Kanzler also zumindest auf seinen Koalitionspartner SPD verlassen. Die Debatte in seiner eigenen Unionsfraktion schwelt weiter.
100 Tage Bundesregierung unter Friedrich Merz. Wir haben in dieser Woche in unserer Serie eine Auftaktbilanz der schwarz-roten Koalition gezogen. Alle Interviews und Beiträge finden Sie unter SWR Aktuell Kontext in der ARD Audiothek.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Im Prozess um den Tod des Polizisten Ruven Lauer in Mannheim soll es heute das letzte Plädoyer geben, und zwar vom zweiten Verteidiger. Dem Angeklagten werden Mord und fünffach versuchter Mord vorgeworfen. In den vergangenen Tagen hatten schon die Bundesanwaltschaft und die Nebenkläger ihre Schlussvorträge gehalten. SWR-Reporter Patrick Fieger.
Während die Vertreterin des Generalbundesanwalts eine lebenslange Freiheitsstrafe und eine besondere Schwere der Schuld forderten, ging fast die gesamte Nebenklage darüber hinaus. Auch die Anwältin der Familie Lauer forderte eine Sicherungsverwahrung für den 26-jährigen Afghanen. Seine Verteidiger sehen ebenfalls eine lebenslange Haftstrafe für ihn als erforderlich an. Allerdings erkennen sie keine besondere Schwere der Schuld. Eine vorzeitige Entlassung aus der Haft gilt dann nämlich als ausgeschlossen. Heute wird es zum Abschluss vor allem darum gehen, warum aus Sicht der Verteidigung keine Sicherungsverwahrung angeordnet werden muss. Dabei geht es darum, ob der Angeklagte auch für die Gesellschaft gefährlich bleibt. Die Argumentation der Strafverteidiger zielt seit Prozessbeginn vor allem auf eine vermeintlich sehr schnelle Radikalisierung des Attentäters ab. Die Bundesanwaltschaft und die Nebenkläger sehen das aber anders. Ein Urteil soll Mitte September fallen.
Madrid, Barcelona, Malaga und Palma de Mallorca. Das sind nur einige der Flughäfen in Spanien, an denen heute Mitarbeiter von Ryanair zum Streik aufgerufen sind. Ob es deswegen zu Problemen für Urlauber und andere Passagiere kommt, ist noch unklar. Aus Madrid, Marc Hoffmann.
Die Arbeitergewerkschaft UGT rief das Bodenpersonal der Ryanair-Tochter Azul Handling auf, die Arbeit morgens, mittags und am Abend niederzulegen, und zwar für jeweils 3 Stunden. Gestreikt werden soll bis Jahresende jeden Mittwoch, Freitag und am Wochenende. Der Streik fällt in die Hauptferienzeit. Auch wegen eines Feiertags heute in Spanien werden viele Flugreisende erwartet. Nach Schätzung des spanischen Verkehrsministeriums könnte der Streik bis Dezember insgesamt 3,5 Millionen Passagiere betreffen. Das Ministerium hat daher bei der Flugabfertigung gewisse Mindestleistungen angeordnet. Für das Bodenpersonal gilt bei internationalen Ryanair-Flügen, zum Beispiel nach Deutschland, jetzt im Monat August eine Mindestkapazität von um die 60%. Im Falle von medizinischen Krankentransporten darf es laut Dekret gar keine Verzögerungen durch den Streik geben. Ryanair erwartet wegen der Mindestvorgaben keine nennenswerten Beeinträchtigungen im Flugbetrieb. Hintergrund des Streiks sind laut Gewerkschaft wiederholte Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte und, wie es heißt, prekäre Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.
Mannheim wird an diesem Wochenende zum Zentrum für Karaoke-Talente. Zumindest laut den Veranstaltern wollen sich hier die besten Karaoke-Sängerinnen und Sänger Deutschlands für einen Platz bei den Karaoke-Weltmeisterschaften qualifizieren. Mehr von Giuseppe Spartola.
Austragungsort ist ein Irish Pub am Friedrichsring in der Mannheimer Innenstadt. Dort treten heute und morgen 23 Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland gegeneinander an. Eine Fachjury bewertet Stimme, Ausdruck und Persönlichkeit. Wer gewinnt, qualifiziert sich dem Veranstalter zufolge für die Karaoke-Weltmeisterschaft, die im November in Thailands Hauptstadt Bangkok ausgetragen wird. An dem Wettbewerb in Mannheim dürfen nur Sängerinnen und Sänger teilnehmen, die weder einen Plattenvertrag noch ein Management haben oder damit Geld verdienen. Die Karaoke-Weltmeisterschaften gibt es seit 2003. Sie finden jedes Jahr in einer anderen Metropole statt. Der deutsche Vorentscheid in Mannheim beginnt heute um 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.
Noch was mit Musik. In Worms beginnt nämlich am Abend das diesjährige Jazz and Joy Festival. Dazu sind in der Innenstadt 4 Bühnen aufgebaut. Was da gespielt wird, erklärt SWR-Reporter Wolfgang Seligmann.
Zu hören gibt es Musik aus ganz unterschiedlichen Genres, wie etwa Jazz, Rock oder Ska. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem die Disco-Klassiker von Kool & The Gang und die britische Funk-Legende Level 42 um Sänger und Bassisten Mark King. Sie wird am Sonntagabend ihren Auftritt auf dem Marktplatz haben. Autofahrer können auch dieses Jahr in städtischen Parkhäusern verbilligt ihre Wagen abstellen. Das Festival hatte seine Ursprünge im Jahre 1991, damals noch unter dem Namen Worms Swingt. Seit nunmehr 25 Jahren trägt es seinen heutigen Namen Jazz and Joy Festival.
In Bad Kreuznach beginnt am Nachmittag eines der ältesten Volksfeste Deutschlands. Offizielle Eröffnung des Jahrmarkts auf der Pfingstwiese ist um 17 Uhr. SWR-Reporterin Sibylle Jacobi.
Die Festgemeinde zieht traditionell mit den Fahnen der Schausteller über die Pfingstwiese. Dann wird der Jahrmarkt offiziell mit 7 Böllerschüssen eröffnet. Rund 180 Buden und Fahrgeschäfte sind in diesem Jahr dabei, darunter auch wieder rasante Neuheiten. Wie in den Vorjahren ist es verboten, Hunde mit auf den Jahrmarkt zu bringen. Auch der Konsum von Cannabis ist nicht erlaubt. Die Eingänge zum Jahrmarkt sind mit speziellen Fahrzeugsparren gesichert. Und an den Eingängen werden ebenfalls aus Sicherheitsgründen stichprobenartig die Taschen der Besucherinnen und Besucher kontrolliert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.